Ja, herzlich willkommen zu einer tatsächlich wieder pünktlichen Aufnahme des Crossover-Podcasts LernOS On Air meets Corbett Learning Podcast. Wieder mit dem Karl-Heinz. Grüß dich, Karl-Heinz.
Ja, grüß dich, Simon.
Und mir, dem Simon. Wenn ihr euch einklinken wollt über Twitter Spaces oder über Twitter mit Fragen, könnt ihr uns gern schreiben. Wir haben Twitter offen und gucken da drauf. Das ist der Karl-Heinz unter KH Pape ein Wort. Und ich unter @SimonDückert, Dückert mit UE, auch ein Wort. Und dann können wir schauen, wenn das thematisch passt, wird man das direkt mit in den Podcast live reinnehmen. Die Podcast-Episoden erscheinen wie immer im Corporate Learning Podcast. Das ist unter colearn.de/podcast und im LernOS On Air Podcast. Das ist cognion.de/loa. Livestream ist auf Twitter Spaces, wie das letzte Mal auch. Wenn am Ende noch Zeit ist, könnt ihr gerne mit reinspringen, auf die Bühne kommen. Wir haben gelernt, das funktioniert nur mit der Twitter-App, nicht im Web. Im Web kann man zwar zuhören, aber man kann nicht live mit rein. Also wer dann nachher mit rein will, müsste dann noch auf die App wechseln. Okay, und dann würde ich fast sagen, steigen wir in die Themen ein, Karl-Heinz. Wir haben hier unser Pad wieder mit der Liste, was so alles passiert ist. Und zunächst wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Prozess beschäftigen, in der Corporate Learning Community eine neue Vision oder die aktuelle Vision zu aktualisieren. Gibt es eine Vision 2025 und das ist ja schon bald und da wollen wir uns gerade auf den Weg machen, sozusagen die zu aktualisieren, was da alles passiert.
Ja, genau. Also unsere Vision ist ja entstanden beim MOOCathon Corporate Learning 2025 und damals haben wir hauptsächlich so uns als Learning Professionals gesehen, also die Leute, die in der Personalentwicklung oder in Learning and Development arbeiten. Und in der Zwischenzeit merken wir, eigentlich ist dieses Thema Corporate Learning aber ein viel größeres Thema, denn alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter sind nicht nur betroffen vom Lernen, sondern sie sind selber aktive Akteure. Also sie geben selber ihr Wissen weiter. Sie müssen sich selber kümmern um das, was in ihrem Job jeweils passiert. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssten eigentlich unseren Fokus ein bisschen ausweiten und kamen so auf die Idee, eigentlich müssten wir nicht auf das Lernen, auf die Steuerung von Lernen von uns fokussieren, sondern auf die gesamte lernende Organisation. Und das ist ein Thema, was gar nicht so ganz einfach ist, denn uns ist schon aufgefallen, wenn wir jetzt die lernende Organisation adressieren, dann sind wir immer noch bei dieser Trennung Lernen und Arbeiten, ne? Also eigentlich müssten wir auf die arbeitende Organisation wirken. Aber dann werden wir so beliebig, dann das funktioniert auch nicht so richtig. Und auf der anderen Seite, wir haben dann auch überlegt, naja, es gibt ja auch so ein paar andere Communities, wie zum Beispiel die Wissensmanagement-Community, die sich ja auch mit dem Umgang von Wissen und mit der Entwicklung von Wissen, also auch mit Lernen beschäftigt, bloß die reden nicht über Lernen, sie haben dann etwas anderen Zugang zu. Und da gibt es auch viele Überschneidungen. So. Und so ist ein bisschen die Schwierigkeit, wie bezeichnen wir uns denn? Und dann kam so die Idee, naja, da geistert ja im Moment so ein neuer Begriff durch die Gegend, der heißt Lernökosystem. Und Lernökosystem ist so die Grundidee, gucken wir doch mal in die Natur, wie Ökosysteme dort weitgehend, ja, ausschließlich selbst gesteuert, sich weiterentwickeln. Und könnten wir das nicht auch aufs Lernen, auf die Entwicklung von Individuen und auf die Entwicklung von Teams und ganze Organisationen übertragen? Und das scheint eigentlich eine ganz gute Metapher zu sein für ein System, in dem auch sich die Individuen in Organisationen selbstgesteuert orientieren und an Entwicklungen innen und außen anpassen.
Vielleicht kann man sogar das Lernen vor dem Ökosystem weglassen, hatte ich mir mal überlegt, weil der große Wandel, der ja, finde ich, gerade passiert, ist so der Paradigmenwechsel, dass wir weggehen, Organisationen in der Sprache als Maschinen zu sehen, also als sowas sehr Determiniertes und eigentlich eher hingehen, eine Organisation als einen Organismus zu sehen. Ne? Also sprich, diese Grundideen, die wir aus Taylorismus haben, die im Prozessmanagement stark getrieben werden, es kommt eigentlich gar nicht auf die Menschen an, es kommt auf Prozesse an, Mensch ist Zahnrad im Getriebe, kann ausgetauscht werden. Das ist, finde ich, was so seit den 70er, 80er Jahren passiert, dass sich das wandelt, ne? Und dass man da eben mehr drüber spricht, der Mensch im Mittelpunkt, Bionik ist ein Thema, Systemdenken, Peter Senge, Lernende Organisation, Viable Systems Model, Frederic Laloux mit der Thiel Organization. Also alles ist so eine Bewegung, zu sagen, wir wollen Organisationen anders begreifen, nicht so materiell, dinglich, sondern eben als so ein soziotechnisches System vielleicht. Ne? Und deswegen finde ich auch diese Ökosystemdenke und weg von der Maschinendenke sehr gut.
Genau. Also das ist so der Stand unserer Überlegung im Moment. Und wir sind im Moment dabei, das heißt so ein paar Leute aus dem Kernteam der Corporate Learning Community, so eine Ergänzung unserer bisherigen Vision zu machen, die wir dann in der gesamten Community diskutieren wollen und beschließen wollen. Und vielleicht schaffen wir es ja, das bis zum nächsten Corporate Learning Camp im Mai zu machen.
Das wäre sinnvoll, ne? Dass man so vom Fahrplan gucken, dass wir das bis Ende des Jahres haben, ne? Weil wie das mit Visionen immer so ist, 2023, 2024 noch mit einer Vision 2025 unterwegs zu sein, das wird ja dann immer schwierig. Dass wir so irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auf jeden Fall eine Vision 2030 haben, die uns wieder leitet.
Ja, und dann gibt es ein weiteres Barcamp, Simon, ein zweites Audio-Barcamp. Vielleicht kannst du da uns noch ein bisschen einstimmen.
Genau, da hat man ja auch schon mal drüber gesprochen bei einem unserer Folgen. Das steht jetzt kurz vor der Tür, kann man sagen, 24.03. Wir hatten ja letztes Jahr so mit dem Clubhouse-Hype irgendwie gesagt, wir wollen mal so ein Barcamp in Audio-Only machen. Das ist auch tatsächlich, hat das gut funktioniert. Wer mag, kann da gerne die Doku mal nachhören. Haben wir alle bei uns im Wiki alle Folgen als Podcast oder alle Sessions, muss man sagen, als Podcast veröffentlicht. Und da war der Wunsch da, dass man das eben nochmal macht. Eigentlich hatten wir das sogar für Herbst letzten Jahres geplant. Wir wollten das statt Mumble mit Discord machen. Da gab es ein bisschen Protest in der Community, ne, weil gerade in dem Corporate-Bereich so Tools wie also Mumble schon schwierig war und Discord bei vielen verboten war. Und deswegen hat man gesagt, wir machen das mit Microsoft Teams. Das hat dann gleich die nächste Protestwelle mit sich gebracht, weil halt viele gesagt haben, Teams, das hat doch gar nichts mit Audio zu tun. Aber was sich ja letztes Jahr schon abgezeichnet hat, ist, dass Microsoft Teams diesen Hi-Fi-Music-Modus bekommen hat jetzt. Die müssten mittlerweile schon alle haben. Und den wollen wir jetzt diesmal einfach mal testen. Und wer das selber mal ausprobieren will und Teams nutzt, man kann in Teams bei den Einstellungen und dann heißt es, glaube ich, Geräteberechtigungen oder App-Berechtigungen. Da muss man erstmal diesen Hi-Fi-Music-Modus einschalten. Da hat man dann gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, die Echo-Unterdrückung auszuschalten, also dass so dieses ganze Audio-Processing, was dem Audio Schlimmes antun kann, aus ist. Dann darf man sich noch nicht wundern, dass sich der Ton noch nicht geändert hat, weil durch dieses Einschalten bekommt man dann in der Teams-Oberfläche neben dem Symbol für die Breakout-Räume oben so eine Note, also so ein Notensymbol. Erst wenn man auf diese Note klickt und dann so ein lilaner Strich unter der Note ist, dann ist der Hi-Fi-Modus angeschaltet. Und das bedeutet dann in der Praxis, dass das Audiosignal gesampelt wird mit 32 Kilohertz, na, was das so typischerweise, weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat, ne, so ein klassisches Telefon ist 3,5 Kilohertz Bandbreite, das ist so dieses typische Blechbüchsen-Sound und dann gibt es so die HD-Telefonie, das ist der G722-Codec, der hat dann zumindest schon mal 7 Kilohertz, na, und im Music-Mode hat man eben 32 Kilohertz und auch 128 Kilobit Stream, also Bandbreite an Datenübertragung und das merkt man schon recht deutlich, wenn die Leute auch sonst gutes Audio-Equipment am Start haben. Ne? Wir hatten ja neulich mal ein Gespräch, weiß nicht, da hattest du gesagt, hört sich ja gar nicht so anders an, wie du das erfahren hast, aber das kann jeder mal ausprobieren, so diesen Music-Mode. Und was man vielleicht da noch dazu sagen kann, weil Audio ist so ein heikles Thema, ja, meiner Meinung nach hängt die Audioqualität wirklich gar nicht zu so einem großen Teil von dem Tool ab, sondern das, was an den meisten Stellen noch falsch gemacht wird, ist, man sieht immer noch Leute in Terminen sitzen, die keinen Kopfhörer aufhaben, also wo halt einfach der Lautsprecher in den Raum reinplärt, das ist Gift. Also wenn ich sowas mache, brauche ich, glaube ich, über Bandbreiten und so nicht nachdenken, weil da kann keine gute Qualität rauskommen. Und das Zweite ist die Mikrofonierung, ne? Also ein Mikrofon ist typischerweise, so wie ihr das vom Fernsehen vielleicht kennt, 5 bis 10 Zentimeter vom Mund weg. wenn man gute Mikrofone hat, können die auch mal einen Meter weg sein, aber das ist eben auch noch so ein Fehler, ne? Dass so ein Mikrofon, das man eben hört, das ist sehr weit weg von den Sprechenden, dann hat man den Raum halt drin, dann ist vielleicht noch der Lautsprecher an und dann brauche ich mir eigentlich, glaube ich, über Hi-Fi-Mode und so gar keine Gedanken machen, weil da kann nichts Gutes bei rauskommen.
Ja. Ja, und ein dritter Punkt ist wirklich der Raum. Also ja, es fällt uns schwer, natürlich Räume einzurichten, aber den kann man weitgehend ausschalten, indem das Mikrofon immer dichter an den Mund kommt. Dann wirkt der Raum nicht mehr so groß, ne? Also wer schon mit einem Standmikrofon arbeitet, der muss dummerweise sich auch seinen Raum angucken, wie sind da so die Schallverhältnisse, also wie viel Hall produziert man. Eigentlich ist es ganz einfach, indem man sich selber mal aufnimmt. Das machen die meisten nicht und das Problem ist beim Audio immer, sie hören gut, ja, was die anderen sagen, aber man hört sich ja selber in der Regel nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, eigentlich haben alle Geräte heute eine Aufnahmefunktion, sodass man sich selber einfach mal seinen Audioton aufnehmen kann und sich mal anhört, wie gut höre ich mich eigentlich an. Ich glaube, das ist auch eine Frage von, ja, wie professionell gehen wir mit den Systemen um, denn gerade wir, wenn wir von, wir sind ja oft Leute, die irgendwo andere ja, beeinflussen wollen, wir müssen da auch professionell in der Audio Wirkung sein, glaube ich.
Das ist auch das Vertrackte, ne? Dass ganz oft die Leute, die die schlechteste Audioqualität in Meetings haben, sagen, sie haben kein Problem, sie hören alles super. Ne? Genau. Und der Punkt ist halt, die Audioverschmutzung verursachen, sind die am wenigsten davon mitbekommen. Sag mal, wenn man so ein bisschen professioneller unterwegs ist, hat man in der Regel eigentlich immer ein Setup mit einem Audiointerface oder einem kleinen Mischpult, wo man sich selber hört, also lokales Monitoring hat. Wie du sagst, wenn man das nicht hat, ist es ein einfaches Mal mit Audacity, sich mal ein Stück aufzunehmen und das dann auf dem Kopfhörer anzuhören oder auch Tools wie Teams, da gibt es ja diesen Testanruf, ne? Da kann man in den Geräteeinstellungen einmal Testanruf machen, dann spricht man ein bisschen Text auf und dann wird einem der gleiche Text wieder abgespielt. So ein bisschen wie wenn man einen Anrufbeantworter bespricht und da kriegt man schon so einen Eindruck davon. Ja. Vielleicht was Audio-Barcamp noch wichtig, sieht man in der Tagesschau immer, wenn die Reporter irgendwie an der Ostsee oder Nordsee sind, wo es windig ist. Mikrofone sind sehr anfällig für Windgeräusche und beim Audio-Barcamp wollen wir wieder ermuntern dazu, auch draußen teilzunehmen. Ne? Jeder von uns verbringt, glaube ich, genug Zeit am Schreibtisch und in Videokonferenzen. Also die Idee ist, dass man auch mobil teilnehmen kann. Und da hat man dann oft an den Mikrofonen draußen ziemlich hässliche Windgeräusche. Das ist auch blöd, wenn man das nicht hört, wenn man kein Monitoring hat. Und da ist ganz gut, wenn man sich, umgangssprachlich nennt man das tote Katze, eigentlich heißt es Windschutz, so einen kleinen Schnupsi auf das Mikrofon drauf macht mit so langen Haaren. Ne, habt ihr vielleicht gesehen, so mal in den Nachrichten. Wenn es windig ist, dann haben die eben auf ihren Mikrofonen so eine tote Katze drauf. Und diese langen Haare sorgen dafür, dass die Windgeschwindigkeit, wenn sie quasi auf das Fell drauf trifft, bis sie dann bei der Mikrofonkapsel ist, so abgemildert ist, dass man eben diese Geräusche im Idealfall gar nicht mehr hört. Und wenn man sie noch hört, dann nur ganz wenig. Also für die unterwegs teilnehmen oder auch, ich nehme an ganz viele Besprechungen, wo ich nichts präsentieren muss oder hauptsächlich zuhören muss, auch draußen teil. Da lohnt sich das. Das kann man irgendwie beim Händler seiner Wahl für wenige Euro bestellen. Einfach nach Windschutz und Mikrofon suchen. Genau, und Audio ja, wollen wir. Ja, sorry, ja.
Ja, deshalb wollte ich sagen, und all sowas kann man beim Audio Barcamp natürlich einerseits mal selber ausprobieren, andererseits kriegt man ganz viele Tipps von anderen, weil genau das so das Thema sein wird. Ne? Worauf muss man achten bei der Produktion von Audio, wenn man kein Video hat?
Genau. Und wir werden auch beim Corporate Learning Barcamp, hast du ja schon angesprochen, werden wir auch gleich drüber sprechen, da wird es wieder einen Podcast-Tisch geben. Die Idee ist, dass wir die zwei Standorte Waldorf und Hamburg auch verbinden mit einem Podcast-Tisch, so ähnlich wie wir jetzt verbunden sind über StudioLink, nur dass man sich da sozusagen auch mal am Remote-Podcasting ausprobieren kann und wir werden einen dicken Koffer an Equipment mitnehmen, ne, dass man so diese ganzen Audio-Tools, die kauft man sich ja nicht einfach so mal, vor Ort mal anschauen und ausprobieren kann, wenn man so einen kleinen Showroom oder kleinen Tisch eben mit Material macht. Mhm. Genau, und das Barcamp steht ja auch an, Orga-Team hat angefangen sich zu treffen, wie sieht es denn da aus?
Ja, also es sind 13 Mitglieder in der Zwischenzeit im Orga-Team, was mich sehr freut. Und die Herausforderung ist riesig. Also wir wollen damit ja erstmals eine Veranstaltung, ein Barcamp an zwei Standorten gleichzeitig machen. Und das bedeutet, wir müssen die so verbinden, dass es eigentlich egal ist, an welchem Standort man ist, man an jeder Session trotzdem teilnehmen kann. Und diese Gleichzeitigkeit von zwei Standorten machen wir aus Nachhaltigkeitsgründen, damit die Anreisen kürzer sind. Und gleichzeitig kann man aber auch online teilnehmen. Und deshalb ist das Orga-Team hochmotiviert, da jetzt mal so eine Hybridveranstaltung mit besonderer Herausforderung auch wirklich zu gestalten. So ein bisschen, was uns im Moment noch zögern lässt, ist, dass wir so wenig Anmeldungen haben. Also wir sind es ja in der Corporate Learning Community gewöhnt, dass unsere Camps sehr schnell ausgebucht sind. Das letzte CLC 19, das letzte Präsenzcamp war innerhalb von 8 Stunden ausgebucht. Jetzt haben wir schon eine Woche, ist schon vergangen, seitdem die Anmeldung frei ist und wir liegen so bei gut 60 Anmeldungen und das noch verteilt auf die verschiedenen Orte. Also ich kann ja verstehen, dass man im Moment noch ein bisschen zurückhaltend ist. Wir hoffen ja auch, dass im Mai die Corona-Situation wieder so ist, dass man sich da eigentlich nicht fürchten muss, hinzufahren. Deshalb überlegt alle, ob ihr mitmachen wollt und meldet euch an. Falls es wirklich nicht gehen sollte, dann gelten natürlich die ganzen Tickets auch für die Online-Veranstaltung, die auf jeden Fall stattfinden wird. Wir hoffen aber, dass wir genügend Teilnehmer an beiden Standorten zusammenkriegen. Und da haben wir mal gesagt, naja, so ein Barcamp-Feeling braucht schon eine Mindestteilnehmerzahl. Also mindestens 50 an jedem Standort wollen wir schon haben. Aber ihr seht an der Gesamtzahl 64, da sind wir noch lange nicht. Ne?
Ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass man gerade eigentlich so gefühlt Nachrichtenlage anschaut, auf so einen Hochpunkt an der Welle zuläuft. Ne? Aber eigentlich sich ja auch abzeichnet, so war es ja letztes Jahr auch, dass wenn es in den Sommer reingeht, sich das alles wieder entspannt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen paradoxe Situation gerade. Ne? Also ja. Wahrscheinlich werden sich die Leute dann auch erst anmelden, wenn sich vielleicht die Nachrichtenlage wieder ändert. Aber ich sehe es schon auch so, wir müssen jetzt, glaube ich, endlich mal diese Pandemie auch vor allen Dingen im Kopf besiegen, ne? Und sagen, jetzt muss man wieder nach vorne schauen und eben da auch tun, was möglich ist, im Rahmen des Vernünftigen, Machbaren.
Ja,
genau. Ja, dann hat man noch eine andere Episode, die im Corporate Learning Podcast erschienen ist, nämlich zu den Global Days of Learning bei Bosch, was ja auch so ein selbstorganisiertes Lernevent war, in recht großen Rahmen. Da hattest du gesprochen mit Natascha, ne?
Genau, da bin ich total fasziniert, dass da eigentlich zwei Personen, die Nina Lump und Natascha Nachmann, weiß ich im Moment nicht mehr, dass die, Jankovic heißt sie, Natascha Jankovic, die beiden haben sich intensiv vorbereitet, haben auch Monate dafür gebraucht, aber dann gesagt, wir wollen es schaffen, weltweit ganz viele Mitarbeiter dazu anzuregen, sich untereinander auszutauschen. Also aus meiner Sicht war das ein 2 Wochen Barcamp, was sie praktisch vorbereitet haben. Und tatsächlich, die beiden haben es geschafft, 150.000 Bosch-Mitarbeiter in diesen 2 Wochen als Teilnehmer zu gewinnen. Und von diesen 150.000 Teilgebern, muss man eigentlich sagen, sind 534 Sessions entstanden. Und das so praktisch rund um die Uhr, weil sie haben ja alle Zeitzonen da drin gehabt. Und das finde ich ein Riesenthema. Und ich habe beide interviewt und beide haben sehr schön berichtet, worauf es bei ihnen ankam und wie sie es gemacht haben. Und vielleicht hören wir uns da mal ganz kurz einen kleinen Eindruck an.
Soundschnipsel auf dem Soundboard.
Unser Motto oder das Motto quasi hinter den Global Days of Learning war so ein bisschen, wenn der Bosch wüsste, was der Bosch weiß. Also wir haben quasi damit incentiviert zu sagen, wir haben ganz, ganz viel Wissen bei Bosch. Wir haben ganz viele tolle Experten, die super viel Wissen haben. Aber wir schaffen es irgendwie nicht, dieses Wissen effizient untereinander zu teilen. Und ich glaube, das ist so ein Standardproblem, was ganz viele große Organisationen haben. Und wir wollten quasi mit den Global Days of Learning die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Boschler eine Chance oder eine Möglichkeit haben und auch eine Plattform haben, wo sie wirklich voneinander lernen können. Und das eben ganz bewusst über Länder- oder Geschäftsbereichgrenzen hinweg. und deswegen eben auch in einem ja, ziemlich selbstorganisierten Rahmen das Ganze angesetzt. Also wir haben 2 Wochen angesetzt im Oktober letzten Jahres und haben aber halt auch schon natürlich im Frühjahr schon angefangen mit der Organisation, weil da steckt eben doch ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, wir machen jetzt mal Global Days of Learning. Da gehört natürlich die technische Plattform dazu und Anleitungen erstellen und erstmal Leute finden, die auch dort ihr Wissen teilen wollen, dann natürlich die ganze Werbung. Also da gehört natürlich schon einiges dazu. Und am Ende des Tages musst du natürlich auch irgendwo das Business im Auge behalten, weil wir lernen ja nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern auch, weil wir ja unser Unternehmen nach vorne bringen möchten. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch solche Kategorien, in denen man Sachen anbieten konnte, damit wir das einfach so ein bisschen steuern können. Also es ging zum Beispiel von Leadership, Transformation, Technik, aber auch Soziales und Gesundheit war total viel mit dabei.
Hat man dich jetzt im Live-Podcast in der Konserve gehört, auch nicht schlecht.
Ja, genau.
Wie gesagt, wir wollen über die Corporate Learning Community, da gibt es diese Aktion Mein Ziel 22, kurz noch sprechen. Unter colern.de/meinziel22 findet ihr da die Infos. Das ist nach den MOOCs, die wir schon mal gemacht haben in Vergangenheit, ist das quasi so ein Ansatz, wo sich Menschen selber ein Lernziel suchen und das dann gemeinsam entweder alleine oder im Tandem oder in einem Lerncircle verfolgen, das Lernziel. Mit Leitfäden oder ohne Leitfäden. Die Lernziele werden im Format Objective and Key Results formuliert. Da gibt es dann auch so eine Blogparade, die ist da verlinkt auf der Seite, wo Leute dann ihr Lernziel eintragen können. Und da gibt es die Auftaktveranstaltung am 25. Februar. Gibt es eine Woche Zeit, wo sich dann auch Gruppen finden können. Und dann läuft der Zeitraum eben genau bis zum Corporate Learning Camp am 25. Mai. Da werden wir uns dann quasi anschauen, was da rausgekommen ist. Jetzt hat der Karl-Heinz sich gerade wieder eingewählt. Hörst du mich, Karl-Heinz?
Ja, also so etwas über 200 Leute haben sich angemeldet und es haben sich schon eine ganze Reihe gezeigt mit ihren Zielen. Die stehen auch auf colern.de. Wir haben eine Seite, da steht so Start und Blogparade. Mit einer Blogparade wollen wir starten. Ihr findet die ganzen Seiten rechts in der Seitenleiste. Da haben wir die Links. Da findet ihr mit einem Klick die Homepage und natürlich auch diese Seite, wo man in den Kommentaren sein eigenes Ziel einträgt. Da sind sehr interessante Ziele dabei. Also es gibt Leute, die wollen in VRA einsteigen. Es gibt Leute, die wollen das Thema Storytelling sich erarbeiten. Es gibt andere, die wollen sich ein persönliches Lernnetzwerk erarbeiten und. Ne? Und in der Regel gibt es immer so gleich ein paar Meldungen. Oh ja, interessantes Thema, ich mache da gerne mit. So, also von daher schaut auf die Webseite, ihr findet da schon ein paar Anregungen und vielleicht kommt ja eure Anregung noch dazu.
Genau, was ist dein Lernziel?
Mein Ziel ist ein Storytelling, ja. Ich habe mir vorgenommen, einfach mal meine Beiträge so ein bisschen besser strukturiert darzustellen. Also ich habe so die Vorstellung, vielleicht kann man da ein bisschen was lernen bei Podcasts ganz genauso, dass man Fragen so stellt, dass da so ein Spannungsbogen entsteht und dass es eine interessante Geschichte wird. Genauso wie bei Blogposts, aber eben auch bei kurzen Social Media Posts. Also auch ein Twitter-Post mit 280 Zeichen könnte ja so ein bisschen Geschichte zumindest im Kopf anregen. Ich weiß zwar noch nicht, ob mir das gelingen wird, aber vielleicht gibt es ein paar Regeln, ein paar Methoden, nach denen man grundsätzlich mal überlegen kann, wie man so seine Botschaften verpackt. Also das ist das, was mich interessiert, wo ich im Moment einsteigen will.
Schönes Beispiel, ja. Genau, ich habe mir vorgenommen, mir mal das Thema Metaversum ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist im Moment in der Presse liest man das viel. Facebook hat sich ein Meta umbenannt, ne? Und das wird sehr stark verbunden mit VR-Welten, also so 3D-Welten. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere noch Second Life und solche Dinge oder jetzt eben auch die neueren Plattformen. Was ich machen will, ist mal gucken, was eigentlich die Eigenschaften des Metaversums sind oder sein werden. Da gibt es eine eigene Chatgruppe dazu. Und ich will, weil wir die LernOS Convention dieses Jahr, 5. bis 6. Juli, in Hybrid machen und da auch eine Chat-Plattform einsetzen wollen, Metaversum mal aus der Perspektive von Multikanal-Chats mir überlegen, wie das sein könnte. Also wie müsste ein Multikanal-Chat, sowas wie Slack oder Rocket Chat oder Element, Mattermost, wie müsste sowas gestaltet sein, um eben Teil des Metaversums zu sein? Weil ich einfach glaube, dass es noch ein Weilchen braucht, bis so jeder Mann und jede Frau über ein VR-Headset am Arbeitsplatz verfügt und dann eben auch in so virtuelle Welten reingeht. Ne? Und diese Grundideen aber, Metaversum als nächste Iterations- oder Evolutionsstufe des Internets, eben in der Zwischenzeit auch auf anderen Plattformen abbildbar ist. Und da werde ich mich mal beschäftigen und dann hoffentlich auf dem Corporate Learning Camp auch eine Session dazu machen und die Ergebnisse präsentieren.
Ja, und es gibt noch eine große Veranstaltung wieder, die LernOS Convention. Simon, vielleicht sagst du dazu auch noch was.
Genau, das ist ja Jahreskonferenz quasi der LernOS-Community. Die war 2019 das erste Mal in Präsenz in München. Jetzt waren wir 2 Jahre in virtueller Form unterwegs und dieses Jahr sind wir tatsächlich auch fest entschlossen, das mit einem Präsenzteil zu machen. Wir haben hier in Nürnberg die Kaiserburg gemietet. Das ist eine sehr schöne Location mit einem großen Saal und Breakouts und sehr, sehr schön modern und altertümlich quasi mit Gemäuer und Gestein zusammengewürfelt. Also das ist vom Setting sehr gut. Und wollen aber eben gucken, dass wir da auf Augenhöhe Leute, die vor Ort teilnehmen und Leute, die remote teilnehmen, behandeln. Ne? Dass man an allem gleichermaßen teilnehmen kann. Das ist auch das Orga-Team gerade gestartet und wir machen uns da Gedanken, wie das dann genau in der Praxis aussehen kann. Da kann ich mal in die Shownotes ein paar Links reinstecken, wo da so gerade diskutiert wird und wer da Ideen hat oder mitmachen will, ist da herzlich willkommen. Als Thema, wir haben immer so ein Jahresthema, haben wir dieses Jahr gewählt: The Re-Return of Knowledge Management. Ich komme ja eigentlich auch aus diesem Eck Knowledge Management. Ne? Ich sage immer so, ich sehe so Wissen und Lernen als zwei Seiten der gleichen Medaille. Unter Wissen verstehen Leute eher so den statischen Aspekt, ne? So das, was aufgeschrieben ist oder was in der Universität vermittelt wird aus einem Lehrbuch. Und Lernen ist eigentlich eher so der dynamische Aspekt. Und deswegen glaube ich, dass Wissen und Lernen eigentlich gar nicht trennbar ist, sondern immer zusammengehört. Und ja, so ein bisschen die Story wird das sein, dass wir jetzt lange im Wissensmanagement uns mit Technologie beschäftigt haben, ne, angefangen mit den 2000ern oder in den 90ern ja schon, ne, mit was weiß ich, Portalen und Dokumentenmanagementsystemen und Wissensdatenbanken und all sowas. Dann Web 2.0 und jetzt irgendwie mit Office 365 haben ganz viele Leute einfach Plattformen verfügbar. Also man könnte sagen, so an der Technikdimension ist jetzt mal ein bisschen Haken dran. Und jetzt kann man auch mehr auf die strategische Dimension wieder schauen und die Systematik des Wissensmanagements. Es hat mittlerweile Einzug gehalten in die Normenlandschaft, also ISO 9001 hat ein Kapitel zu Wissensmanagement. Es gibt mit der ISO 30401 eine eigene Norm und das wollen wir da mal so ein bisschen behandeln in der LernOS Convention. Haben auch wieder schönes Programm. Der zweite Tag wird wieder mit Sessions, Workshops, Assemblies gestaltet sein. Am ersten Tag gibt es Impulsvorträge und auch so kurze Lightning Talks wieder. Das steht natürlich alles noch nicht inhaltlich, aber einen Punkt steht schon, die Julia Bangert, das ist die Personalvorständin und Chief Operating Officer von der DATEV, die ja in den neuen Raritäten mit dem Artikel war und auch der Vorstand, der Robert Meyer in der Computerwoche mit dem Artikel, eben mal so ein bisschen über die Lernreise der DATEV in Richtung Lernen der Organisation berichten wird. Aber dazu kommt später dann mehr. Jetzt geht es erstmal darum, wie kann man hybrides Veranstaltungsdesign so machen, dass quasi Menschen remote und vor Ort gleichberechtigt an einem Event teilnehmen können. Da braucht es noch viel Brainpower.
Ja, und auch wenn der Titel Re-Return of Knowledge Management heißt, es geht um alle Themen, die mit LernOS behandelt werden können. Also das ist die Riesenbandbreite und da gibt es ja schon ganz viele Anleitungen, nachdem man diese LernOS-Zirkel gestalten kann, die ja in der Community schon entstanden sind, ne? Und die werden sich ja auch vorgestellt werden, die
Genau.
Entwicklung davon.
Genau, da sind ja einige auch jetzt neu gekommen, ne? Das heißt Diversity und Inclusion, der Leadership Guide ist jetzt neu, Community Management. Also die Brücke sehen wir da einfach, dass wir eben für uns die Entwicklung einer lernenden Organisation als das übergeordnete Ziel des Wissensmanagements sehen, ne? Und LernOS ja eine Toolbox bereitstellt mit Werkzeugen und Methoden, mit denen ich quasi lernende Organisationen entwickeln kann, ne? Und wenn eben für mich als lernende Organisation sowas wie die Veranstaltung von einem Barcamp wichtig ist, gibt es dafür einen Leitfaden? Und ich sage, ich muss eigentlich eher Leute in Communities vernetzen, Communities of Practice machen, gibt es dafür eben auch einen Leitfaden. Also das, wie du sagst, ist kein neues Thema oder irgendwie themenfremd, sondern stößt eigentlich immer mehr in den Kern von LernOS rein. Ich habe jetzt den Space mal geöffnet, weil ich glaube, wir haben die Themen durch. Ihr müsstet, wenn ihr Lust habt, zu uns auf die Bühne zu kommen, entweder zu dem, was wir erzählt haben, eine Frage zu stellen oder einen Kommentar abzugeben, müsstet ihr eigentlich die Möglichkeit haben, direkt zu uns auf die Bühne zu kommen. Letztes Mal hat man die Piwi, ne? Da hat es geklappt, die war aus dem Auto dabei. Da kommt der Olli. Der Olli ist noch gemutet, aber ist jetzt auf der Bühne als Sprecher. Das müsste geklappt haben. Hi Olli.
Ja, hallo.
Grüß
dich. Guten Morgen zusammen, lieber Simon, lieber Karl-Heinz.
Hi, grüß dich.
Ich habe mitgehört und habe auch gehört, dass nur 60 Leute angemeldet sind auf dem CLC insgesamt.
Mhm.
Und, ja. Ich erinnere mich auch noch gut an die Raketenstart und wo ich irgendwann mal in Kroatien im Urlaub war und aus dem Wandern heraus mich gleich angemeldet habe, dass ich ja einen Platz noch kriege. Aber diese Pandemiezeit einfach passiert manchmal, dass ich mich einfach, ja, man schiebt es noch und man meldet sich nicht an. Aber was ich gemacht habe auf den Aufruf von Karl-Heinz, ich habe mich jetzt angemeldet. Also es sind mindestens jetzt 61, wenn es nicht noch mehr gemacht haben.
Ja, sehr schön. Wunderbar.
Sehr schön. Und hast du einen Eindruck, woran das liegt oder so ein Gefühl? So, man hört jetzt raus, Pandemie, so das Verhalten, sich zu Veranstaltungen anzumelden, anders? Man entscheidet sich später, ist vielleicht nicht so verbindlich. Wie schätzt du das ein?
Also bei mir war es wirklich so, ja, da wird sich nicht so viel schnell anmelden, ich habe noch Zeit.
Mhm.
Also ich habe da wirklich gerechnet mit dass es nicht so Raketenstart ist, aber mich dabei vergesse, selber anzumelden.
Mhm.
Ja.
Und hast das Gefühl, alle gehen davon aus, dass eh alles online ist und man noch mehr kommunizieren müsste, dass da jetzt tatsächlich auch wieder was in Präsenz stattfindet? Oder kommt das gut genug raus?
Also ich glaube, beim CLC 22 kommt es, glaube ich, schon gut raus. Und es kann natürlich immer sein, dass viele Bedenken haben, dass es jetzt durchgeführt wird im Mai, weil es jetzt halt gerade so ein Hochpunkt an Zahlen und an Infektionen habt. Aber ja, also ich bin da zuversichtlich, dass das klappen wird. Nachdem sie jetzt im Punkt, wo am meisten infiziert sind, gerade schon die ganze Zeit von Lockerungen sprechen. Also das heißt, das wird durch sein, zumindest so weit, dass es wieder so weit abflacht, dass man über den Sommer auch Ruhe habt und dass man so Veranstaltungen auch in Präsenz durchführen können.
Was man halt schwer, finde ich, einschätzen kann, sind eine Corporate Learning Community, wo wahrscheinlich die meisten Leute das als Teil ihrer Arbeitszeit machen, weil sie einfach sich beruflich mit organisationalem Lernen beschäftigen, wieso die Reiserestriktionen in den Firmen sind. Ne? Also da haben wir keinen Überblick. Ich höre ab und zu mal, dass viele so bis Mitte des Jahres oder so keine nicht, oft heißt es Business-Critical-Dienstreisen überhaupt machen können. Also das ist, glaube ich, so ein Unsicherheitsfaktor, den wir da einfach mit drin haben noch. Ne?
Ich glaube, da hast du wirklich einen Punkt angesprochen. Sowieso in große Organisationen, in Konzerne ist das ein guter Punkt. Also für die wo es beruflich mit verbindet, die andere, ja, die machen Urlaub, so wie ich, und nehmen dann teil.
Genau. Ja, da muss jeder für sich entscheiden. Der Hans ist auch noch mit dazu gekommen, sehe ich. Hallo Hans.
Hallo Simon, hallo Karl-Heinz. Ich bin ganz, ganz aufgeregt, weil ich
warum?
Gewechselt bin von Computer auf, hast mich jetzt plötzlich zum Sprecher gemacht. Ich bin dann aufs Handy gegangen, wo natürlich meine Audioqualität nicht mehr so gut
aber du klingst
gewesen
sehr gut.
Wäre. Vom Computer. Ja, genau. Nee, ihr habt im Wesentlichen alles gesagt. Wie gesagt, ich übe noch mit diesen ganzen neuen Instrumenten. Wie ihr ja vielleicht wisst, bin ich ja eher so in traditionellen Organisationen unterwegs. Und wenn ich dann so Dinge hört, was du besonders und ihr da alle so vorhabt, dann denke ich mir immer so für mich, also wie implementiere ich das Ganze in Organisationen, wo Virtual Reality, also das ist noch so weit weg und wir üben jetzt gerade in hybriden Geschichten und stellen also fest, dass das natürlich bei den technischen Ausstattungen oder bei den Möglichkeiten, insbesondere was hybride Veranstaltungen angeht, immer noch so weit weg ist von Qualität, ja, so dass wir immer noch sehr stark mit Technik beschäftigt sind, bevor wir dann überhaupt ins inhaltliche Arbeiten kommen. Ja. Dann sagen die immer, oh, das ist so viel Zeit, die wir da verlieren, wir müssen uns um unser Business kümmern. Das treibt mich so im Moment um bei dem Thema.
Ja, ja. Na, ich glaube, du hast völlig recht, diese virtuellen Welten und Metaversum, das ist auch noch Jahre weg. Ne? Ich kann mir vorstellen, in manchen Bereichen, wo, ja, weiß ich nicht, mal so Training, ich glaube, die Bahn hat ihre Trainings für die Züge, für den Gotthardtunnel in VR gemacht, also in so sehr schmalen Einsatzbereichen, da macht es Sinn. Und da lohnt sich dann auch mal so diese Brillen zu kaufen. Aber ich hatte es ja vorhin auch gesagt, für die nächsten Jahre sehe ich das in Breite in den Organisationen auch noch gar nicht. Aber es wär spannend, was ihr da macht im Hybriden. Also mit was für konkreten Sachen experimentiert ihr?
Naja, also sagen wir mal, in den traditionellen Organisationen, da geht es erstmal vor allen Dingen, wie kannst du mit den gegebenen Räumlichkeiten umgehen? Ja, also im Moment haben wir ja auch noch das Maskenthema, also die müssen ja dann auch noch teilweise Masken tragen. Also getrennte Räume dann, ne, zum Beispiel zu machen. Also auch vor Ort dann einen eigenen Moderator für Inseln zu schaffen, damit man und einen Moderator für die Gesamtveranstaltung. Also das sind so ganz Basics. Oder auch, wie man einen Flipchart mit einer zweiten Kamera sichtbar machen kann.
Ja, okay.
Wir schlagen uns da wirklich noch mit ganz, ganz basic Sachen um. Und das kostet einfach auch sehr viel Zeit.
Ja, und das sind oft so Sachen, die in einem physischen Raum überhaupt kein Problem sind und wo man auch erstmal gar nicht vorbereitet drauf ist, dafür überhaupt Zeit zu investieren. Ne? Zu sagen, ich muss Zeit drauf investieren, dass alle gut zu hören sind. Dass alle gut zu sehen sind. Ne? Das ist... Du hast bestimmt ein Mikrofonkabel an deinem Handy, oder? Kann das sein?
Ja.
Halt mal diese Mikrofonkapsel ein bisschen weg von deiner Kleidung.
Ja, ja.
Weil die,
genau.
Reibt
danke.
Da, perfekt.
Ja, das Thema habe ich schon öfter gehabt, ja. Ja, und was ihr ja auch irgendwo geschrieben habt, ist, ich muss eben hybride Veranstaltungen auch von der Virtualität her denken. Ja. Und die meisten, die also hybride Veranstaltungen planen und denken sie halt von der Face-to-Face-Welt her und kommen dann zu ganz wenigen Problemen, die sich dann aber erst einstellen, wenn man es praktisch macht. Man muss es vom Virtuellen her denken.
Das hat der Christoph letztes Jahr einmal schön beschrieben von der Telekom, der hat gesagt, wir müssen genuin digitale Veranstaltungen denken. Also nicht das Übertragen, was wir aus dem Physischen kennen, ins Virtuelle, sondern, wie du völlig richtig sagst, die aus den Möglichkeiten des Virtuellen denken und dann sagen, okay, und was können wir tun, damit Leute vor Ort daran teilnehmen können? Ne? Das ist, glaube ich, so das Umparken im Kopf, was man hinkriegen
muss. Das ist so die alte Idee, da gab es aber eine Zeit, da haben wir immer gesagt, online first oder mobile first und das kann man auf Veranstaltungen ganz genauso übertragen. Ne?
So ist es.
Also das andersrum denken, ja.
Jetzt laufen wir auf die 9 zu, wir haben leider einen Anschlusstermin, das heißt, danke euch, danke dir Olli, danke dir Hans. Wir hatten es am Anfang gesagt, die Episoden, wenn sie dann geschnitten sind, landen auf colon.de/podcast und cognion.de/loa. Und dann freuen wir uns, euch vielleicht in einem Monat wieder zu hören. Das ist ja monatlich unser Format, wieder auf Twitter Spaces, auch live gestreamt, 8.15 Uhr. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag. Mach's gut, Karl-Heinz.
Okay, Simon, tschüss und ihr alle anderen, tschüss.
Ciao.